Ja, herzlich willkommen zur 16. Folge von Passierschein A38 hier aus der Kreisverwaltung Wittenberg. Mein Name ist Alexander Baumbach, ich bin der Pressesprecher der Kreisverwaltung und wir wollen uns heute mal mit einer Besonderheit beschäftigen, die unsere Kreisverwaltung macht. Wir bürgern nämlich auch Menschen ein, machen also, salopp gesagt, aus vorherigen Ausländern neue deutsche Staatsbürger. Und dazu habe ich heute Manuel Sandau aus dem Fachdienst Asyl- und Ausländerangelegenheiten bei mir im Studio. Manuel ist Abteilungsleiter der Ausländerbehörde und damit zuständig für die Einbürgerung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Manuel, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich als Ausländer einfach zu dir ins Büro kommen und sagen, dass ich einen deutschen Pass haben will oder was muss ich da vorher tun?
Nö, du kommst einfach zu mir und dann mache ich die Schublade auf und dann kriegst du von mir ein bis zwei Pässe, die ich da immer liegen habe. Nein, natürlich machen wir das nicht so. Wenn jemand eingebürgert werden möchte, kommt er zu uns. Dann machen wir ein kleines Beratungsgespräch, klopfen schon mal grob ab, ob denn die Voraussetzungen vorliegen.
Und was sind das für grundlegende Voraussetzungen?
Die Voraussetzungen sind zum Beispiel 5 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland, eine geklärte Identität, das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder ein Aufenthaltsrecht, was einen zu einem dauerhaften Aufenthalt hier in der Bundesrepublik berechtigt, der Lebensunterhalt gesichert ist, dass man straffrei ist und auch ausreichend Kenntnisse der deutschen Sprache hat und Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland hat.
Das ist also dieser klassische Einbürgerungstest, den man dann da absolviert, ja?
Genau, das ist der Einbürgerungstest oder der Test Leben in Deutschland, den man auch mit dem Integrationskurs ablegt.
Nun hat sich ja in jüngster Zeit einiges verändert in Sachen Einbürgerung. Welche Veränderungen gab es denn bei den Einbürgerungen? Wie wirkt sich das auf deine Arbeit vor allem aus?
Eine grundlegende Änderung ist zum Beispiel, dass die Wartezeiten oder die einbürgerungsfähigen Zeiten von 8 Jahre auf 5 Jahre reduziert wurde.
Das heißt, es geht jetzt einfacher?
Nein, einfacher geht es nicht. Man muss einfach die Anforderungen, die vorher die Leute in 8 Jahren erfüllen mussten, jetzt schon in 5 Jahren dann erfüllt haben. Und das ist wird eher schwieriger, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, gerade Deutschkenntnisse und so, die fallen einem ja auch nicht so zu. Die muss man ja auch irgendwie erlernen und dafür braucht man auch Zeit. Auch Arbeit, ne, wenn man muss genug Geld verdienen, um seinen Lebensunterhalt selbstständig sicherstellen zu können. Und das ist auch nicht immer gegeben, wenn man eine Familie hat. Und da muss man sich auch auf entsprechende Positionen bewerben und auch entsprechend Geld verdienen. Das wird dann nochmal bestimmt ein bisschen schwieriger. Das ist dann nach 8 Jahren eher so der Fall, weil gerade ohne Deutschkenntnisse findet man auch nicht so leicht einen Job. Zweite Sache, die sich geändert hat, ist, dass man jetzt 2 Staatsangehörigkeiten haben kann. Da gab es immer das Problem, dass viele einbürgerungswillige Leute nicht aus den vorherigen Staatsangehörigkeiten entlassen werden konnten oder durften. Da gab es immer Probleme mit Ländern. Da gab es zum Beispiel Länder, die gesagt haben, nein, wir entlassen nicht aus der Staatsangehörigkeit. Ihr bleibt unsere Staatsangehörigkeit, ihr behaltet unsere Staatsangehörigkeit bei. Oder es gab so große Hürden, dass die von keinem erbracht werden konnten. Also dass diese Hürde, die konnte von keinem genommen werden.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
Da gab es zum Beispiel einen Menschen, der die russische Staatsangehörigkeit hatte. Und da gibt es immer die Schwierigkeit, Namensübersetzungen aus Kyrillisch in Deutsch. Wir haben den Namen anders geschrieben als die russischen Behörden und dadurch haben die russischen Behörden alle Dokumente, die wir ausgestellt haben, nicht anerkannt, weil wir eine bestimmte Betonung nicht so geschrieben haben, wie sie dort geschrieben worden wäre. Nach deutschem Recht ist es aber richtig, aber bei den Russen ist es dann halt ein bisschen anders. Und die haben sich halt so auf dieses kleine Detail gestürzt, dass dieser Mensch halt nicht aus der russischen Staatsangehörigkeit entlassen werden konnte.
Und das ist jetzt aber geklärt?
Das ist jetzt geklärt, weil der Mensch glücklicherweise nicht mehr aus der russischen Staatsangehörigkeit entlassen werden muss, sondern jetzt einfach mit der russischen Staatsangehörigkeit hier bei uns eingebürgert werden kann. Also die russischen Behörden wollten sich da nicht mit uns ins Benehmen setzen.
Okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, vorher hat es 8 Jahre gedauert, jetzt dauert es 5 Jahre. Wie lange dauert denn so ein Einbürgerungsprozess im Durchschnitt?
Der Einbürgerungsprozess an sich, wenn man von Antragstellung bis zur Einbürgerung, dauert bei uns aktuell ein bisschen über 1 Jahr. Liegt einfach daran, dass wir auch noch ein bisschen im Verzug sind, weil sich die Antragszahlen ein bisschen erhöht haben in den letzten Jahren.
Hast du da vielleicht ein bisschen Statistik?
Ja, also man kann sagen, wenn man so von 2017 bis 2020, sage ich mal, waren die Zahlen immer so, dass man sagt, man war im niedrigen zweistelligen Bereich. Also da waren es mal 23 Leute so im Peak. Seit 2021 ist die Zahl aber kontinuierlich gestiegen. Und 2022 waren wir schon bei 100 Personen. Also schon das Fünffache von den Antragseingängen, die wir vorher hatten. 23 waren wir bei 65 Personen und jetzt bei 24 sind wir schon bei 56 Personen, die wir schon eingebürgert haben, plus 31 Personen, die am 13.8. eingebürgert werden und mindestens nochmal so viele, die irgendwann Ende des Jahres eingebürgert werden. Also da kommen wir nochmal über die 100 drüber auf alle Fälle.
Vorher mussten Menschen nachweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Da hat sich ja jetzt was in der Gesetzgebung geändert. Was ist da jetzt konkret passiert?
Da ist man jetzt ein bisschen liberaler geworden. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt gar nicht mehr um Arbeit bemühen muss, sondern es ist einfach nur so, dass man jetzt innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 20 Monate in Vollzeit gearbeitet haben muss, damit man trotzdem eingebürgert werden kann.
Also sprich, eine kürzere Arbeitslosigkeit wäre jetzt kein Einbürgerungshinderungsgrund.
Genau, wenn man aus irgendeinem Grund seinen Job verloren hat und sich aber bemüht und schnell wieder einen neuen findet, ist das kein Grund mehr, die Einbürgerung nicht zu vollziehen.
Welche Dokumente muss ich denn für so einen Einbürgerungsantrag einreichen?
Einige. Also da haben wir eine extra Liste, die ist relativ lang. Die ist dann auch von Person zu Person unterschiedlich, das kommt dann immer drauf an. Wichtig ist auf alle Fälle immer als allererstes der Antrag. Da dann auch ein Passfoto, dann kriegt man von uns auch ein Bekenntnis, die Loyalitätserklärung und dann auch natürlich jetzt in Sachsen-Anhalt neuerdings dieses Bekenntnis zum Existenzrechts von Israel und jüdischen Lebens. Dann brauchen wir Geburtsurkunden, die Pässe der Leute, erweiterte Meldebescheinigungen, Mietverträge, Arbeitsverträge, Lohn- und Gehaltsnachweise, Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis, einen Verlaufsbericht der deutschen Rentenversicherung und sonstige Nachweise von Alterssicherungen, Krankenversicherung, einen handgeschriebenen Lebenslauf und ansonsten bei Kindern zum Beispiel auch Abschlusszeugnisse von Schulen und Studien.
Also ich sehe ja schon auf deinem Notizzettel, das ist ja eine riesige Liste. Also wir packen die natürlich nachher auch in die Shownotes. Und wir hatten vorher schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, unter www.einbürgerung.de kann man das auch nochmal das en detail nachlesen.
Genau.
Kommen wir mal zum nächsten spezifischen Fragenblock. Wie unterscheidet sich denn so ein Einbürgerungsprozess für unterschiedliche Nationalitäten? Gibt es da Unterschiede oder ist das für jeden gleich?
Es gibt da jetzt glücklicherweise nicht mehr ganz so viele Unterschiede. Wie gesagt, vorher war es das große Problem, je nachdem, in welchem Land man eigentlich gehörte, dass man da Schwierigkeiten hatte, aus der Nationalität entlassen zu werden. Da musste man auch teilweise viele Dokumente bringen oder irgendwelche Tests machen oder sich zu irgendwas bekennen. Das fällt jetzt glücklicherweise weg. Die Unterschiede gibt es aber trotzdem noch in dem Maße, dass man sagt, es gibt nicht in jedem Land so ein Pass-, Ausweis- und Meldewesen wie bei uns. Dokumente und Urkunden sind in jedem Land anders, die heißen anders, die dokumentieren andere Sachen und die gibt's auf anderen Wegen. Da muss dann immer ganz länderspezifisch geguckt werden, was brauchen wir da, was gibt es da und was kann da beschafft werden.
Okay, und jetzt kann ich mich erinnern, als 2022 viele Ukrainer zu uns kamen, da war ja so ein Bottleneck, so ein Flaschenhals, der Sprachtest, dass nicht genügend Sprachlehrgangskapazitäten im Angebot waren. Ist das jetzt hier in Sachen Einbürgerung? Du sagtest vorhin, du musst ja auch ein bestimmtes Sprachniveau nachweisen für die Einbürgerung. Ist das hier auch ein Flaschenhalsproblem?
Also das Sprachniveau ist, das man jetzt haben muss, ist das B1-Niveau. Das ist schon relativ hoch.
Jetzt mal für mich ganz kurz zwischengefragt, was bedeutet B1? Wie ist da die Abstufung?
Also es gibt da, wir fangen bei A1 an. Das ist ungefähr so, man kann mal einen kurzen Brief oder eine Postkarte aus dem Urlaub schreiben und auch sich so auf diesem Niveau unterhalten. A2-Niveau heißt, ich kann mich im normalen Lebensalltag verständigen und ich sag mal beim Bäcker Brötchen bestellen und einkaufen gehen ohne Probleme. Und B1-Niveau ist, ich kann auch schon schwierigere Unterhaltungen auf Deutsch führen. Das Problem war jetzt immer, gerade bei diesen Anfängerkursen gab es Schwierigkeiten, weil natürlich, wenn viele Ausländer auf einmal kommen, so schnell nicht reagiert werden kann. Und diese Grundkurse waren eigentlich immer so das Problem, wo man gesagt hat, ja, da haben wir jetzt gerade einen kleinen Engpass. Bei den weiterführenden Kursen war das aber noch nicht so schlimm. Und die Leute, die jetzt eingebürgert werden, sind ja auch schon einige Jahre hier. Die haben ja auch schon gute Deutschkenntnisse gehabt und haben auch in den Integrationskursen zum Beispiel, die vorher gemacht haben, einen Sprachtest absolviert, sodass die schon diese Grundniveaus A1, A2 in der Regel eigentlich auslassen können und nur noch den Deutschtest auf dem B1-Niveau machen müssen. Von daher gab es jetzt nicht so die größeren Probleme, diesen Test abzulegen.
Lass uns mal vom Theoretischen mehr ins Praktische kommen und in deine persönlichen Erfahrungen. Manuel, welche besonderen Herausforderungen hast du denn in der täglichen Arbeit mit diesen Einbürgerungsanträgen?
Zum einen ist es natürlich immer so, die Grundsachen, so handschriftlich ausgefüllte Bögen, sind immer sehr schwierig zu lesen. Dann ist halt, wie gesagt, das mit diesen Dokumenten. Man muss halt auch wissen, wie sieht so ein Dokument in Syrien aus? Wie sieht eine Geburtsurkunde in der Ukraine aus? Welche Stempel müssen drauf sein? Ne, was muss da wo unterschrieben sein? Wie sieht ein Siegel dort aus? Das ist halt ein umfangreiches Wissen, was man da haben muss. Und dann auch so, wie gesagt, was sind da für Dokumente überhaupt beschaffbar und was muss man da ranschaffen? Dann ist natürlich auch die Sprache, die wir benutzen, immer noch ein bisschen umfangreich und komplex. Das sind halt Fachbegriffe, die zum Teil auch von Deutschen, die mit diesen Thematiken nichts zu tun haben, nicht so gleich zugeordnet werden können.
Danke, dass du das selber auch mal sagst. Ja, dieses Verwaltungsdeutsch ist ja wirklich manchmal ein Drama.
Ja, also mein Beispiel ist da immer, wir brauchen ja einen Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis und da wird dann immer öfter auch mal einfach eine Schufa-Auskunft gebracht, ne, was dann natürlich nicht richtig ist, weil das nicht das ist, was wir brauchen.
Das erklärt natürlich auch, warum das alles ein Jahr dauert bei uns. Ja. Ja, nun reden wir ja hier nicht über irgendwelche abstrakten Zahlen oder abstrakte Vorgänge, sondern über Menschen. Gibt es denn da besondere Erfolgsgeschichten oder inspirierende Fälle, die du uns teilen kannst? Und was sind das für Menschen, die da eingebürgert werden?
Das ist unterschiedlich. Ich sag mal, das ist so ein breiter Querschnitt eigentlich der Gesellschaft. Das geht von Ärzten über Ingenieure zu Elektrikern, auch die, wir haben auch Menschen, die bei Vicana zum Beispiel in der Produktion arbeiten, bei Hydro in der Verpackung. Das ist eigentlich alles von oben nach unten, von rechts nach links, querbeet. Und da gibt's halt auch besondere Erfolgsgeschichten. Zum Beispiel haben wir auch einige Leute, die eingebürgert wurden, die jetzt auch in der Integrationshilfe arbeiten und anderen Leuten jetzt wieder dabei helfen, sich hier zu integrieren, um dann auch die Anforderungen für die Einbürgerung selber irgendwann mal zu schaffen. Gibt's zum Beispiel einige Sozialarbeiter, die jetzt hier auch mitwirken oder Menschen, die jetzt ehrenamtlich sich auch dolle engagieren, um Geflüchteten zu helfen oder Ausländern die ersten Starts hier zu erleichtern.
Manuel, wie hat sich denn der Prozess der Einbürgerung im Laufe der Jahre verändert?
Ja, also so viel hat sich da eigentlich gar nicht geändert. Da ist lange Zeit nichts passiert. Dann haben sich da immer so ein paar Probleme angehäuft und potenziert und jetzt musste man dann mehr oder weniger auch mal auf die Lebensrealität reagieren und hat jetzt gesagt, gut, das mit den Staatsangehörigen können wir so vielleicht nicht fortsetzen. Es gab vorher schon eine Liste mit Ausnahmeländern oder mit Ländern, wo man Ausnahmen von der Entlassung machen konnte. Wenn es aber mehr Ausnahmen als Regelfälle gibt, dann können wir auch gleich sagen, gut, wir verzichten auf die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit. Ansonsten hat sich jetzt nicht viel geändert. Lebensunterhalt muss gesichert sein. Deutschkenntnisse müssen trotzdem vorliegen. Wie gesagt, die Zeit, in der das erbracht werden kann, hat sich ein bisschen verkürzt, aber es ist jetzt auch eine Leistung, innerhalb dieser Zeit dann diese Voraussetzung erstmal zu erreichen.
Ja, das war ja schon ein interessanter Einblick in diese Einbürgerungspraxis hier im Landkreis Wittenberg. Wir haben was gehört, über welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um überhaupt eingebürgert zu werden, wie die Praxis sich dann tatsächlich gestaltet in der Ausländerbehörde und wie die Erfahrungen aus den letzten Jahren hier im Landkreis sind. Und im nächsten Teil der und im weiteren Verlauf dieses Podcasts wollen wir uns angucken, wie kann man unterstützen im Bereich der Integration und Einbürgerung. Wir wollen einen kurzen Blick in die Zukunft auch werfen und uns noch ein paar Tipps abholen von Manuel Sandau. Wenn euch Passierschein A38, der Podcast aus der Kreisverwaltung Wittenberg, gefällt, dann könnt ihr den abonnieren, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Hinterlasst uns da gerne auch ein Like und auch eine gute Bewertung. Und wir sind natürlich immer interessiert an eurem Feedback. Das könnt ihr in den Kommentaren bei Social Media natürlich hinterlassen oder ihr schreibt uns eine Mail an presse@landkreis-wittenberg.de. Manuel, lass uns mal zu Unterstützung und Integration kommen. Welche Unterstützungsangebote gibt es denn für Einbürgerungswillige im Landkreis Wittenberg?
Ja, da sind wir im Landkreis eigentlich relativ gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel eine Koordinierungsstelle Integration, die regelmäßig Integrationslotsen ernennt. Da haben wir mittlerweile, glaube ich, 21 Personen, die gerne unterstützen bei Ämtern, Arztsuche, Wohnungssuche, Ausfüllen von Anträgen und so weiter und so fort. Dann gibt es auch zum Beispiel die gesonderte Beratung und Betreuung, was gerade von der AWO übernommen wird, im Haus Albatros. Die unterstützen dort auch gerne bei diesen alltäglichen Geschichten, die man im Leben so hat. Schulanmeldungen, Kita-Anmeldungen und so weiter. Da kann man auch immer gerne hingehen. Und dann gibt es natürlich ganz viele ehrenamtlichen Geschichten, die von der Koordinierungsstelle gebündelt werden. Und denke, da sind wir schon relativ gut unterwegs im Landkreis.
Wie wird denn die Integration von diesen Neubürgern in unsere lokale Gemeinschaft gefördert?
Wie gesagt, da gibt es viele ehrenamtliche Geschichten, die damit unterstützen. Was auch immer gut ist, wenn man sich zum Beispiel im Sportverein mit einbringt, wenn man da eintritt und sich dort gewinnbringend mit oder dort gewinnbringend unterstützt. Wenn man da Interesse hat, kann man zum Beispiel an den Kreissportbund herantreten. Die haben einen Überblick, die können gucken, wo sind Vereine, welche Vereine gibt es, was sind da so für Sportarten, die können einen auch ein bisschen unterstützen. Dann gibt es auch zum Beispiel in Richtung Jessen den Wir e.V., der da mal ein bisschen mit unterstützt. Dann gibt es in Coswig das Deutsche Rote Kreuz, die da immer regelmäßig noch Sachen anbieten. In Wittenberg gibt es auch viele Angebote, die ehrenamtlich dort sind. Das Nachbarschaftstreff in Piesteritz zum Beispiel, das Mehrgenerationenhaus in der Sternstraße macht ganz viel mit Ukrainern, ist aber auch für alle anderen offen. Dann gibt es die Deutsch-Russländische Gesellschaft, die auch immer ganz viele Sachen organisiert, wo man dann auch wo sie mit den Leuten dann kulturelle Sachen mit anfahren und denen zeigen, wie das hier so ist und wie es funktioniert. Also da gibt es schon vielfältige Angebote.
Und man merkt, dass du aus Coswig kommst. Das ist nämlich der Nachbarschaftstreff im Wittenberg-West und nicht in Piesteritz. Da reagieren die Piesteritzer und die Wittenberg-Westler sehr allergisch drauf auf diesen kleinen, feinen Unterschied.
Das tut mir leid.
Wie geht's denn in Zukunft weiter? Welche Herausforderungen siehst du in der Zukunft für den Bereich Einbürgerung?
Ja, da sind wir natürlich schon ganz gut dabei, uns jetzt aktuell auch auf die gestiegenen Zahlen einzustellen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Strukturänderung gehabt im Landkreis Wittenberg, wo die Einbürgerungsstelle direkt jetzt auch zu uns in die Ausländerbehörde gekommen ist, weil es da einfach Synergien gibt, die man nutzen kann. Man muss jetzt nicht mehr mit der Post über irgendwelche Wege Anträge hin und her schicken, Akten vorbeibringen und so eine Sachen. Man kann sich auch mal kurzen Weg gleich unterhalten, ob irgendwelche Sachen vorliegen oder nicht. Dann versuchen wir jetzt gerade das auch so ein bisschen zu digitalisieren. Vorher war es auch so, dass es für die, sag ich mal, 10 bis 20 Anträge im Jahr nicht zwingend notwendig war, ein eigenes Fachverfahren vorzuhalten, weil da der Kosten-Nutzen natürlich nicht unbedingt immer in einer guten Relation standen. Jetzt sind wir gerade dabei zu gucken, was wir da für ein Fachverfahren nehmen können, ob man dann vielleicht die Anträge auch direkt online stellen kann. Wie das dann funktioniert, müssen wir dann nochmal schauen. Sind wir aber auch schon ganz gut auf dem Weg. Und aktuell haben wir das Antragsformular auch schon so weit entwickelt, dass wir es erstmal online gestellt haben, dass es dann auch auf unserer Internetseite abrufbar ist.
Also gibt es auch in Sachen Einbürgerungsprozess durchaus Fortschritte in Sachen Digitalisierung, ja?
Genau.
Manuel, welche Tipps hast du denn für Menschen, die eine Einbürgerung anstreben?
Ja, also wie gesagt, sich auch mal aus seiner Wohlfühlzone ein bisschen rausbewegen, unter Leute gehen, gucken, dass man, wenn Veranstaltungen sind, kulturelle Höhepunkte im Bereich, wo man wohnt, dass man da auch mal guckt, wie sind die Leute da, wie verhalten die sich, warum machen die so komische Sachen, dass man vielleicht auch Weihnachten guckt, wie wird hier gefeiert, das wird ja auch in vielen Ländern unterschiedlich gemacht, dass man da auch vielleicht ein bisschen sich mit beteiligt und sich damit einbringt, auch wenn man das vielleicht erstmal für komisch empfindet, wie hier gehandhabt wird. Und dass man einfach guckt, dass man...
Dass man einfach Anschluss findet.
Dass man einfach Anschluss findet, genau.
Wie können denn Angehörige und Freunde Einbürgerungswillige während des Prozesses unterstützen?
Da wäre es wohl günstig, wenn die vielleicht einfach unterstützen beim Lernen der Sprache. Dann sagen, hier, da sind jetzt gerade so ein paar Sachen, komm doch mal mit, ich stelle dir mal ein paar Leute vor. Wenn man weiß, was für Neigungen man hat, dann machst du hier so, guck mal, da ist eine Sportgruppe, da kann man mitmachen, ich nehme dich mal mit. Dass man die Leute einfach so ein bisschen mit an die Hand nimmt und denen zeigt, wo man sich einbringen könnte, wie man am besten irgendwelche Sachen erledigt. Gerade was so Behördengänge angeht, da vielleicht immer mal ein bisschen mitkommt und guckt und erklärt, wie Sachen ablaufen, wie man sich wo verhält und dann vielleicht auch mal den Hinweis gibt, wenn man sich irgendwo nicht kulturell korrekt verhalten hat, dass man da vielleicht mal sagt, so, das hättest du hier und da anders machen können.
Also die klassische Feedback-Schleife nach einem Fettnäpfchen, ja.
Genau.
Nun ist es ein langer Weg bis zur Einbürgerung. Wie sieht denn das am Ende tatsächlich praktisch aus? Wie bürgert ihr hier ein im Landkreis Wittenberg?
Wenn dann alle Stellen ihr Okay gegeben haben, die beteiligt sind, ist es bei uns so, dass wir eine Feierstunde planen. Da laden wir dann auch alle Leute mit ein und die dürfen auch ein oder zwei Angehörige mitbringen. Dann ist es so, dass die Leute zu uns kommen. Wir erledigen noch ein bisschen Papierkram, nehmen noch die alten Ausweise mit ab, weil es gibt ja dann demnächst neue. Und in dieser Feierstunde wird dann vom Landrat die Einbürgerungsurkunde übergeben. Man kriegt noch ein kleines Blümchen, ein Grundgesetz, mit dem man sich dann auseinandersetzen kann. Und dann können noch ein paar schöne Fotos gemacht werden. Hinterher kann man noch einen kleinen Snack zu sich nehmen und noch ein bisschen die Veranstaltung genießen. Und dann kann man eigentlich direkt durchstarten und zum Meldeamt gehen und sich seinen deutschen Pass abholen.
Ah ja, also nach der Feierstunde in würdigem Rahmen dann noch mal ein bisschen Bürokratie. Manuel Sander, vielen Dank für diese interessante Folge zum Thema Einbürgerung. Wenn ihr Zuhörer da draußen Themenwünsche habt hier für den Passierschein A38 aus der Kreisverwaltung Wittenberg, dann schickt uns die gerne, genau wie euer Feedback. Am besten in die Kommentare bei Social Media oder per Mail an presse@landkreis-wittenberg.de. Und wer Lust gewonnen hat, diesen Podcast zu abonnieren, den gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt, also bei Apple, bei Spotify und bei allen anderen Podcast-Hostern, die mir gerade nicht alle einfallen. Ich danke für euer Interesse, für das Zuhören. Manuel, dir danke ich für diese tolle, interessante Folge. Tschüss, macht's gut, bleibt interessiert und bleibt engagiert.